Schön, dass ihr gekommen seid. Ich möchte euch von einem Freund von mir erzählen. Der fährt jedes Jahr, dieses Jahr ist er nicht gefahren, weil das mit Corona nicht ging, aber sonst fährt er jedes Jahr weit weg immer im Winter, wo es hier so kalt ist. Da fliegt er in Gebiete hinein, wo es schön warm ist. Das ist da Malaysia oder Papua-Neuguinea, mitten im Urwald. Und das tut ihm gut, weil er hat ein bisschen mit der Lunge zu tun. Aber wenn er dort unten ist, die kennen ihn schon, dann laden sie ihn immer ein, in einer Gemeinde zu predigen. Und das ist nicht so wie hier, dass da ein Gebäude steht, sondern das sind Gemeinden, die mitten im Urwald drin sind. Und dann hatten sie ihm gebeten, in einer kleinen Gemeinde mitten im Urwald die Predigt zu halten. Er war da schon mal vor vielen Jahren und er dachte, er kenne den Weg. Und dann ist er losgegangen am Freitagnachmittag, um dann am Sabbat rechtzeitig dort zu sein, mitten durch den Busch. Aber als er dort reingegangen ist, hat er sich total verlaufen. Und wer so mal im Urwald war, der weiß, am Tag ist das nicht so schlimm, aber abends kommen die wilden Tiere und dann wird es sehr gefährlich. Und er wusste überhaupt nicht mehr, wo er war. Und er war ganz alleine. Und dann hat er gebetet und gesagt, lieber Gott, jetzt musst du mir helfen, ich komme dann nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Und als er die Augen aufmacht, dann schwirren um ihn so ein paar Leuchtkäfer. Wisst ihr, was Leuchtkäfer sind? Das sind so kleine Käferchen, die fliegen und die sind ganz so grün, hellgrün. Und die schwirren da um ihn rum und dann sagt er, was soll ich jetzt mit Leuchtkäfer machen? Ich brauche irgendjemand, der mich aus dem Urwald wieder rausholt. Und als dann lange Zeit wieder nichts geschehen ist, dann betet er nochmal. Und als er die Augen aufmacht, sind die Leuchtkäfer wieder da. Und die schwirren um ihn rum und plötzlich formieren sie sich so und fliegen in eine Richtung weg. Und dann sagt er vielleicht soll ich den Leuchtkäfern nachgehen. Und dann ist er den Leuchtkäfern nachgegangen im Urwald. Da gab es keinen Weg mehr, nur noch Bäume und Gestrüpp. Dann ging er diesen Leuchtkäfern nach eine ganze halbe Stunde. Und die kamen genau an den Dorf raus, dort, wo er hin musste. Ist das nicht schön? Gott nimmt sogar kleine Tiere, um uns helfen zu können. Und das soll uns Mut machen. Das war meine Geschichte an euch. Liebe Gemeinde, es ist schön, heute Morgen wieder mal unter euch zu sein. Heute in einem ganz neuen Gebäude, das ich noch gar nicht kannte. Aber hier haben wir schön Platz. Und es ist gut, dass wir uns mit ihm beschäftigen dürfen, mit unserem Gott. Es ist ja fast schon ein Exot heute, wenn man wirklich noch an Gott glaubt. Das atheistischste Land, so hat einer rausbekommen, dass es auf dieser Welt gibt, sind Teile von Deutschland, der Osten von Deutschland. Das heißt, nicht, weil wir in einem christlichen Land wohnen, heißt es, dass wir alle Christen sind. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote beginnen, um uns etwas deutlich zu machen. Da ist einer, ein Schüler, der Atheist ist. Und der hat in seiner Klasse, ist ein gläubiger Junge. Und dann spricht er und sagt, sag mal, kannst du denn Gott sehen? Nein, sagt er, ich kann Gott nicht sehen. Kannst du Gott fühlen? Nein, fühlen kann ich ihn auch nicht. Kannst du Gott hören? Ja, hören so mit den Ohren kann ich ihn auch nicht. Kannst du Gott anfassen? Dann sagt er, anfassen kann ich auch nicht. Ja, sagt er, wenn du ihn nicht sehen kannst, nicht fühlen, nicht anfassen kannst, dann gibt es keinen Gott. Wo sagt er, der hat gut überlegt, sagt er, sag mal, du hast doch ein Gehirn, oder? Kannst du dieses Gehirn anfassen? Nein, sagt er, kann ich nicht. Kannst du es hören? Kannst du auch nicht. Kannst du es fühlen? Kann ich auch nicht. Ja, wenn du es nicht anfassen kannst, nicht hören kannst, nicht sprechen kannst damit, dann hast du auch kein Gehirn. Also wir merken schon, es ist nicht so einfach, nicht wahr? Wir müssen darüber nachdenken, was sagt denn die Heilige Schrift über Gott? Und ich denke, es ist gut, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen, weil es ist einfach notwendig, Klarheit darüber zu bekommen, weil auch wir selbst haben oft Probleme, Gott zu verstehen. Es ist nicht so einfach, sich wirklich Gott vorzustellen. Natürlich, wir haben unsere Vorstellungen, aber stimmt das auch mit dem überein, was die Heilige Schrift über Gott sagt? Und wir merken, dass wir auch in unseren Reihen manchmal Riesenprobleme haben, weil eine verstehen, und die, ich sag mal ein Wort, das die Bibel so definiert im Kolosserbrief, im 2. Kapitel, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das kennt ihr, dieses Wort, nicht wahr? Manchmal haben wir Probleme. Was ist denn das mit der Gottheit? Gibt es da nur einen oder gibt es da zwei oder gibt es da drei? Was heißt denn das? Und ich denke, es ist notwendig, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen. Was sagt die Heilige Schrift aus über die Gottheit? Und ich bin mir natürlich bewusst, dass wir alle damit Probleme haben, weil Gott in einer anderen Dimension lebt als wir. Und wir als dreidimensionale Wesen Schwierigkeiten haben, Gott zu verstehen, wie Gott ist. Wir möchten das gerne immer irgendwo in einem Paket drin haben und genau definieren, wie das ist, nicht wahr? Aber schaut mal, ich möchte ein Beispiel geben, gleich am Anfang, um das deutlich zu machen. Wir können nur dreidimensional denken, okay? Länge, Breite, Höhe. Wir haben keine Chance, in der vierten Dimension das noch zu verstehen. Nimm nur ein Beispiel. Rechnerisch kennen wir die vierte Dimension. Die Zeit, die nehmen wir als die vierte Dimension. Aber stellt euch vor, wir hätten die Möglichkeit, auf einem Lichtstrahl zu sitzen. Das wäre ein bisschen schneller, als so mit dem Auto zu fahren oder mit dem Fahrrad, nicht wahr? 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Wir könnten auf so einem Lichtstrahl sitzen, ohne Helm und ohne Maske, und würden so einen kleinen Ausflug machen ins Weltall. 5 Minuten, nicht lange, oder? Und wir würden nach 5 Minuten wieder zurück sein, mit Lichtgeschwindigkeit. Dann wären die Menschen oder die Leute, die wir gerade verlassen haben vor 5 Minuten, in der Zwischenzeit 40 Jahre älter. Versteht ihr das? Das passt in mein Hirn nicht rein. Wir können schon die vierte Dimension uns nicht mehr vorstellen. Wir können es rechnerisch nach, aber nicht mehr vorstellen. Und Gott hat wahrscheinlich mehr als 4 Dimensionen. Und deshalb ist es für uns unheimlich schwierig, zu verstehen, was Gott wirklich ist, wie er wirklich ist. Wir können nur auf das zurückgreifen, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort. Die Bibel ist für uns Menschen geschrieben, damit wir verstehen können, was es bedeutet. Und ich denke, es ist gut, dass wir auf die Worte Gottes achten. Und damit gibt es Einheit. Nicht ich meine, du meinst, er, sie, es meint, jeder meint was anderes, sondern was sagt Gott? Ich möchte mit euch ein Wort gleich mal aufschlagen, wo das Wort, die Bibel uns sehr intensiv hineinführt in die Gottheit hinein. Das ist das Glaubensbekenntnis des alten Israels. Wir finden dieses Glaubensbekenntnis im 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6, und ich lese dort Vers 4. Und hier lesen wir: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir sind ja als Christentum eine monotheistische Religion. So nennt man das, eine Religion, die einen Gott verehrt. Aber hier haben wir ein Wort, das sehr interessant ist. Höre Israel, so sagt hier Mose, er schreibt das nieder im Auftrag Gottes. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Überall dort, wo in der Lutherbibel Herr groß geschrieben ist das bei euch auch so? In der Lutherbibel ist das so. In anderen Bibeln wahrscheinlich nicht so, aber in der Lutherbibel ist Herr manchmal groß geschrieben. Überall dort, wo Herr groß geschrieben ist, und das ist hier auch der Fall, da steht im Hebräischen dieses Wort J-H-W-H. Wir sprechen das aus als Yahweh. Also Deutsch wird das so Yahweh ausgesprochen, ja? Die Hebräer, die machen das so ähnlich wie die Schweizer. Die holen das Wort auch von der Fußzehe hoch, ja? Das kriegt man gar nicht fertig. Ja? Aber Yahweh, das sind vier Buchstaben, die man eigentlich ohne Vokale nicht aussprechen kann. J-H-W-H. Höre Israel, Yahweh, und das ist dieses Wort, das zum ersten Mal auftritt in der Heiligen Schrift, als Mose gerufen wird von Gott. Und er fragt, wen soll ich denn sagen, woher ich komme? Und dann sagt, ich bin der, der ich bin. Das ist das Wort Yahweh, der Ewigseiende. Da steht also, höre Israel, Yahweh ist unser Gott. Aber das Wort Gott, was hier steht, da steht nicht zweimal Yahweh. Da steht ein anderes Wort für Gott. Da steht dieses Wort Elohim. Schon mal gehört? Elohim. Und Elohim ist die Mehrzahlform von Gott. Immer in vielen Sprachen, das ist so bei uns nicht, im Französischen auch so, immer wenn hinten eine besondere Endung ist, wird das deutlich. Und das Im ist die Mehrzahlform. Die Einzahlform wäre A, Eloah. Findet man da in der ganzen Bibel nicht. Man findet nur immer Elohim. Man müsste eigentlich wörtlich übersetzen, höre Israel, Yahweh ist eure, soll man sagen, Gottheit. Mehr als eins. Verstehen wir das? Mehr als eins. Und dann steht hier, Yahweh allein. Aber das allein ist auch schon wieder interessant. Allein oder der Einzige. Im Hebräischen gibt es da zwei Worte für einzig. Zum Glück habe ich jetzt den Kugelschreiber dabei. Wenn ich jetzt sage, das hier ist der einzige Kugelschreiber, den ich habe, dann müsste ich sagen, das ist ein Yakit-Kugelschreiber, der einzige. Wenn ich zwei habe, darf ich schon nicht mehr sagen. Wenn ich aber sage, ich habe hier zwei Hände, aber jetzt sind sie eins, heißt das nicht mehr Yakit. Dann heißt es Echad. Hier steht, höre Israel, Yahweh ist unsere Gottheit, Yahweh Echad. Verstehen wir das? Das ist mehr als eine Person. Das sind mehrere. Aber es ist eine Gottheit. Wie Paulus den Kolossern sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Wir müssen uns darüber ein bisschen beschäftigen, darüber nachdenken, weil es zu viele Meinungen darüber gibt, zu viele Unstimmigkeiten. Jeder meint was anderes. Was heißt denn das? Jetzt, wenn wir in die Natur hineingehen, um uns herum ein bisschen anschauen, dann merken wir, dass vieles, was wir in unserem Leben so erfahren, eine Dimension hat, die verschiedenartig ausgedrückt wird und zusammengehört. Und interessanterweise sehr oft in einer Dreiheit. Zum Beispiel, wir haben Luft, Wasser und Erde, oder? Und alles drei Bereiche füllen eigentlich unser Leben aus. Wir können nicht ohne Wasser sein, nicht ohne Luft sein und auch nicht ohne Erde. Alle drei Bereiche geben eigentlich ein Ganzes, obwohl jedes für sich da ist.
Oder wenn wir ans Wasser denken, es gibt Wasser, es gibt Dampf und es gibt Eis. Drei Bereiche, jedes für sich und trotzdem eine Einheit. Wir haben also eine ganze Reihe von diesen Elementen, die wir in der Natur finden, die uns bewusst werden, mit denen wir täglich umgehen. Wir haben zum Beispiel Länge, Breite und Höhe. Damit können wir es ausdrücken. Es gibt nicht nur Länge und Breite, es gibt auch die Höhe. Alle drei gehören zusammen und geben eigentlich erst den Sinn. Wir haben das in vielen verschiedenen Bereichen. Gestern, heute und morgen. Also auch hier in dem alltäglichen Leben. Oder, wie sagt die Bibel, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann steht, unser Leib besteht aus Leib, Seele und Geist. Und man kann nicht eines einfach rausnehmen. Manchmal das Empfinden, der Geist ist verschwunden bei manchen, aber es gehört trotzdem zusammen. Geist und Seele, das Gemüt und der Leib gehören zusammen. Erst das Ganze gibt eigentlich ein vollständiges Bild eines Menschen, nicht wahr? Und wenn etwas nicht da ist, dann gibt es Probleme. Dann sind Mankos da. Und wir haben in der Heiligen Schrift Hinweise, deutliche Hinweise, dass es im Bereich der Gottheit genauso ist. Wir lesen in der Heiligen Schrift vom Vater, wir lesen in der Heiligen Schrift vom Sohn und wir lesen in der Bibel vom Heiligen Geist. Und jetzt uns das vorzustellen, dann wird es schon schwierig, versteht ihr? Das passt schon nicht mit unserem Kopf ganz rein. Und wir merken, jedes von diesen Bereichen, die mit Gott zusammenhängen, alle Bereiche, die da mit Gott zusammenhängen, sind eigentlich nicht für uns wirklich ganz schlüssig und nachvollziehbar. Alle nicht. Weder der Vater, noch der Sohn, noch der Heilige Geist. Und wir werden ein paar anschauen, damit uns das bewusst wird, nicht wahr? Also deutlich wird schon, dass diese drei Bereiche, die die Bibel von der Gottheit mit anführt, dass diese drei Bereiche von der ersten Seite der Bibel da sind. Das wird uns schon mal bewusst. Was steht denn ganz vorne beim Schöpfungsbericht? Das ist uns alle schon aufgefallen, nicht? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich muss mal aufschlagen, das Ding ist sehr schief, sonst fällt mir die Bibel runter. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde ward wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also wir haben hier auch schon einen Hinweis, dass der Heilige Geist scheinbar ganz am Anfang auch schon da war. Und hier steht die Mehrheitsform von Gott, Elohim. Also sind das auch schon wieder, Elohim muss mindestens zwei sein, mindestens. Und dann steht hier der Geist auch noch da. Also ganz am Anfang haben wir schon einen Hinweis, nicht sehr deutlich ausgedrückt, aber einen Hinweis, dass Gott mehr ist als nur einer. Nicht wahr? Wie war das bei der Berufung des Mose? Ich habe die schon vorher erwähnt. 2. Mose, Kapitel 3. Und ich nehme nur einige Beispiele, um uns das deutlich zu machen. Gerade das zweite Kapitel, im dritten Kapitel, 2. Mose, ist sehr spannend, wo Mose dann von Gott berufen wird, das Volk Gottes aus Ägypten zu führen. Er war ja 40 Jahre in der Wüste und dann hat Gott ihn gerufen. Und dann lesen wir, interessanterweise, ich lese ab Vers 1, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und jetzt Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme. Da wird das Erste, was uns gesagt wird, es erschien ihm der Engel des Herrn. Und Herr ist da wieder groß geschrieben, das heißt also Yahweh. Der Engel des Herrn erschien ihm in der feurigen Flamme. Und dann Vers 4. Als aber Yahweh, steht hier, sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott, und da steht Elohim. Dann rief plötzlich Gott ihm. Und er sagt, Vers 6, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams und so weiter. Und Vers 7, und der Herr Yahweh sprach. Wir merken, plötzlich wird der Engel des Herrn, plötzlich wird Elohim, plötzlich wird Yahweh immer auf die gleiche Stufe gestellt. Einmal das, einmal das, einmal das. Das ist schon interessant, oder? Was wir allein bei der Berufung Mose haben, wird uns sehr spannend dargestellt, nicht wahr? Oder gehen wir hinein bei der Taufe Jesu. Was war denn da geschehen? Matthäus 3, Vers 16 und 17. Matthäus 3 im Neuen Testament, damit wir sehen, dass das Neue Testament uns da nicht im Stich lässt mit all diesen Aussagen und das genauso bestätigt, was wir im Alten Testament auch finden. Matthäus Kapitel 3, und ich lese Vers 16 und Vers 17. Und als Jesus getauft war, steht hier, stieg er bald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt, wenn wir diesen Text überlesen, wer spricht zu Jesus, als er getauft wurde? Der Vater, oder? Er sagt, das ist mein lieber Sohn. Und wer übermittelt das? Der Heilige Geist, in Form einer Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube, ist nur ein Symbol dafür. Wir haben also im Neuen Testament genauso diesen Hinweis, dass da der Vater da ist, da ist der Sohn da und da ist der Heilige Geist da. Wir können es nicht ganz greifen, aber es wird angesprochen, nicht wahr? Wie ist das, wenn ein Mensch getauft wird? Die meisten von euch sind ja getauft, gehen wir davon aus. Jesus hat den Auftrag gegeben, als er die Jünger dann verlassen hat, als er zurückging zu seinem Vater. Da lesen wir ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums einen interessanten Hinweis. Matthäus Kapitel 28, und ich lese dort Vers 19 und Vers 20. Und da spricht er von dem Auftrag, den Gott jedem Einzelnen gibt. Da sagt er, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt sagt er, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist euch aufgefallen, dass wir alle drei Bereiche wieder da haben? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch bis an alle Tage, bis an der Weltende. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern noch mit auf den Weg gibt, als er sich verabschiedet von ihnen. Das heißt, das ist die Aufgabe. Wir sollten, wenn wir jemanden taufen, daran erinnern, dass die ganze Gottheit mit verbunden ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist ja auch so, dass wir einen Segen aussprechen sollen, nicht wahr? Wir haben ein Lied über viele Jahre gesungen am Schluss des Gottesdienstes. Heute macht man das nicht mehr so, man nimmt alle möglichen Lieder, aber früher haben wir immer nur ein Lied gehabt. Die Gnade. Kennt ihr das noch?
die Gnade.
Ein Prediger hat mal eine besondere Predigt gehalten, hat die Gnade am Anfang singen lassen, als der Gottesdienst seine Predigt begonnen hat. Und als die Leute Gnade gesungen haben, die meisten die Tasche genommen, wollten wieder gehen. Weil sie schon im Intus hatte, nicht? Wenn die Gnade gesungen wird, ist der Gottesdienst vorbei. Er hat da über die Gewohnheit gesprochen. Aber wenn wir 2. Korinther aufschlagen, Kapitel 13, 2. Korinther 13, und dort ganz zum Schluss den 13. Vers. Was lesen wir dort? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Haben wir wieder alle drei? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es wird nicht beschrieben, jetzt genau wie sie ausschauen. Es wird nur gesagt, auch da den Segen an die Gemeinde weiterzugeben, hat mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist zu tun. Das heißt, es gibt den Vater, es gibt den Sohn und es gibt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Heilige Geist. Aber alle drei gehören zusammen. Sie bilden eine Gottheit. Sie bilden eine Einheit. Und das ist wichtig, dass uns das bewusst wird, damit wir da nicht in verkehrte Fahrtrichtungen kommen, verkehrte Ideen hineinkommen. Und manche haben da wirklich sehr spannende Ideen, wenn es um die Gottheit geht. Wenn wir die Bibel aufschlagen und darüber nachdenken, wie Gott beschrieben wird, ob das nun der Vater ist, ob das nun der Sohn ist oder der Heilige Geist ist. Und eigentlich, was wir heute Morgen anschneiden, ist eigentlich nur so die Einleitung. Wir müssten uns eigentlich über den Vater, über den Sohn und den Heiligen Geist extra unterhalten. Das werden wir auch tun, wenn ich wieder komme, werde ich über den Vater sprechen. Aber wenn wir darüber nachdenken, was heißt denn das? Was sagt die Bibel generell über die Gottheit aus? Da gibt es eine ganze Menge Aussagen. Und die müssen uns bewusst sein. Ich nehme mal Psalm 90, Vers 2. Psalm 90, Vers 2. Und mir ist klar, es gibt da sehr, sehr viele Aussagen darüber. Es wäre nicht gerecht, wenn wir jetzt nur immer eine Aussage nehmen, aber der Zeit nehmen, Zeit wegen nehmen wir jetzt nur eine Aussage. Psalm 90, Vers 2. Eine ganz bekannte Aussage, die geschrieben worden ist von Mose. Und Mose hat ja schon ein paar Jahre gelebt vor uns, oder? Ungefähr 1500 Jahre vor Christus, das heißt vor 3500 Jahren. Was sagt Mose? Ich nehme Vers 1 dazu. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was heißt denn das? Das heißt, Gott existiert schon immer. Das ist auch etwas, was wir nicht verstehen können. Wir können nur verstehen, irgendwann hatte man einen Anfang gehabt, nicht wahr? Dass es mal ohne Ende ist, kann man vielleicht noch eher nachvollziehen, aber ohne Anfang, das haut bei uns nicht mehr hin. Das geht in unseren Kopf nicht rein. Aber hier steht, du warst von Ewigkeit her. Du hast keinen Anfang gehabt. Und du hast auch kein Ende. Ehe denn die Berge wurden, alles was geschaffen wird, bist du Gott von Ewigkeit her. So sagt es der Text. Und da gibt es eine ganze Reihe von Texten, es ist nicht nur der einzige. Da könnten wir bestimmt 50, 100 Texte lesen, die das zum Ausdruck bringen. Gott ist immer schon da, von Ewigkeit her. Das ist die Aussage, die die Bibel uns ganz deutlich macht, nicht wahr? Gott ist nicht nur schon immer da gewesen. Und das ist das Zweite, was wir jetzt auch nicht verstehen können. Er ist auch überall gleichzeitig. Das können wir Menschen auch nicht. Ja? Wir können uns nur fixieren auf einen Person. Bei zwei wird es schon schwierig. Und bei dreien hört es meistens dann auf. Aber Gott ist überall gleichzeitig. Er ist allgegenwärtig. Nehmen wir bei dem Psalm gerade haben, den Psalm 139, Vers 7 bis 10. Und auch wieder, das ist nur ein exemplarischer Text, nicht? Psalm 139, Vers 7 bis Vers 10. Auch ein sehr bekannter Text, der hier steht. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei dem Toten, siehe, da bist du auch. Nehme ich Flügel wie Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich zur Finsternis, möge mich decken, und die Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchte wie der Tag, Finsternis wie das Licht. Interessanter Text, oder? Der uns zeigt, auch wo wir sein würden, hinten, oben oder unten oder im Meer oder ganz gleich wo, wir können uns vor Gott nicht verstecken. Der Jonah muss es auch miterleben, nicht wahr? Bis er es begriffen hat. Man kann sich vor Gott nicht verstecken. Er ist immer da. Und wenn es in der dunkelsten Ecke wäre, Gott weiß, wo wir sind und Gott ist überall da. Er ist allgegenwärtig. Es wird auch gesagt, dass die Gottheit, und ich muss von dieser Gottheit sprechen, weil immer entweder der Vater angesprochen ist oder der Sohn angesprochen ist, oder und da gibt es auch, es ist nicht einfach, nicht wahr, das zu verstehen. Warum heißt der Sohn Sohn? Warum soll er Sohn sein, wenn der Vater, da ist doch immer älter, nicht? Das sind alles so Elemente, die wir nicht verstehen. Aber trotzdem wird uns das in der Bibel so dargestellt, um uns das bewusst zu machen, weil die Bibel ist nicht für Gott geschrieben, ist für uns geschrieben, damit wir nachvollziehen können, manche Gedanken nachvollziehen können. Gott ist auch nicht nur allgegenwärtig, er ist auch allmächtig. Das heißt, es gibt nichts, was Gott nicht machen kann. Es ist für ihn alles klar. Nehmen wir mal einen neutestamentlichen Text. Philipper 4, Vers 13. Und auch da gibt es wieder eine ganze Reihe von verschiedenen Texten. Philipper 4, Vers 13. Der Paulus sagt hier seinem Mitarbeiter Philippus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Alles. Wo? Nicht durch mich, sondern durch ihn. Er ist derjenige, der alles kann, der allwissend ist, der allmächtig ist. Und Jesus ist auch, oder Gott ist auch jemand, der sich nicht ändert. Der ist nicht gestern so und heute wieder anders und morgen hat er wieder eine ganz andere Idee. Gott ist immer der Gleiche. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, so sagt der Hebräerbrief das über Jesus. Er ist immer der Gleiche. Es gibt keine Änderung zwischen Licht und Finsternis, so sagt der Jakobusbrief. Er ist immer der Gleiche. Wir können uns darauf verlassen, wenn Gott etwas sagt, dann stimmt dieses Wort nicht nur gestern, sondern heute und wird morgen auch so stimmen. Das ist ein Merkmal von Gott, nicht von uns Menschen. Wir ändern uns ziemlich. Vielleicht nicht nur, dass wir uns ändern, unsere Einstellung, wir ändern uns auch unsere Statur, wir kriegen graue Haare, bei mir fallen sie schon aus. Ja, wir ändern uns. Wir sind immer in einem Veränderungsprozess. Bei Gott ist das nicht. Gott ist immer der Gleiche. Und wenn er derjenige ist, der uns geschaffen hat, der schon immer da ist, dann der uns in allen Bereichen leiten kann, auf den man sich verlassen kann, dann ist es auch der Einzige, der angebetet werden darf. Ist das verständlich? Kein Mensch darf angebetet werden. Das ist Blasphemie. Aber Gott, der uns geschaffen hat, der uns erlöst hat, ist der Einzige, der angebetet werden darf, der anbetungswürdig ist. Und ich denke, das ist gut so, dass wir solch einen Gott haben. Wir haben auch da eine ganze Reihe Texte in der Offenbarung 4 zum Beispiel, und die 24 Ältesten werfen sich nieder und beten das Lamm an. Nicht wahr? Beten das Lamm an. Wir haben eine ganze Menge Texte, die davon sprechen, dass Jesus angebetet worden ist, nicht nur der Vater. Er wurde angebetet. Und ich denke schon, das ist gut so. Und Jesus macht aufmerksam darauf, dass eigentlich nur Gott allein angebetet worden ist. War das nicht so bei der Versuchung, als der Satan sagte zu Jesus, das war die dritte Versuchung, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann sollen dir alle Dinge gehören. Und was sagt Jesus darauf? Du sollst Gott, den Herrn, alleine anbeten. Gott ist allein anbetungswürdig, nicht wir Menschen. Nicht irgendein geschaffenes Wesen, auch nicht ein Engel. In der Offenbarung wird deutlich gesagt, dass Johannes den Engel anbeten wollte, weil er so überwältigt war, nicht wahr? Kapitel 10. Und was sagt er? Steh auf, ich bin auch nur einer deiner Mitknechte. Bete Gott an. Gott allein ist der Anbetungswürdige. Und ich denke, vielleicht ist das tragende Element, das Gott ausmacht, ob das der Vater ist, ob das der Sohn ist, ob das der Heilige Geist ist. Dieses Wort, das in Johannes 3, Vers 16 steht, und das ist ein Wort, das uns sehr gut bekannt ist. Vielleicht eines der bekanntesten Texte überhaupt, die die Bibel hat. Johannes 3, Vers 16. Und da steht dann, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und es wird deutlich, Gott hat etwas mit der Liebe zu tun. Es gibt keine echte Liebe ohne Gott. Liebe, die sich gibt. Liebe, die bereit wäre, alles in die Waagschale zu legen. Liebe, die uns verändert, die einzige Macht auf dieser Erde, die Menschen verändern kann, ist Liebe. Zwang kann das manchmal für eine gewisse Zeit tun, aber ändert das Herz nicht. Die einzige Macht, die uns verändern kann, ist Liebe. Und Liebe, die gibt, sie fordert nicht. Und das ist das Merkmal von Gott. Gott liebt uns so sehr, dass er so bereit war, seinen Sohn zu geben. Und wir lesen oder hören oft heute in unserer Welt, in der evangelikalen Welt in besonderer Weise, dass man sagt, der Gott des Alten Testaments ist ein grausamer Gott und ein Gott der Liebe ist der neutestamentliche Gott. Aber das widerspricht genau diesem Text, weil da steht, Gott liebt die Welt so sehr, dass er gab seinen Sohn. Das heißt, der Vater liebt so sehr die Welt, dass er einen Sohn gab. Also von daher denke ich, ist das auch ein wesentlicher Hinweis. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann hat das etwas zu tun, dass Gott uns diese Liebe ins Herz pflanzen möchte. Dass wir anfangen können, Gott ein wenig besser zu verstehen. Und wie heißt das Sprichwort? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wenn Gott Liebe, seine Liebe in unsere Herzen schickt, sendet, wenn wir unsere Herzen dafür öffnen, wenn wir diese Entscheidung treffen, Gott an die erste Stelle zu setzen, dann begreifen wir vielleicht ein bisschen etwas, was Gott wirklich ist. Aber nur ein bisschen. Die Bibel sagt uns, auf der neuen Erde wird ein Baum stehen, der bringt Früchte 12-mal im Jahr. Und wir werden immer noch lernen. Wir werden immer noch lernen. Weil wir einfach Lernende bleiben. Weil wir Gottes Liebe wahrscheinlich nie ganz begreifen werden. Aber es ist schön, wenn wir darüber nachdenken dürfen.
Und wenn wir Gott nicht kleiner machen und in unser Schächtelchen hineinpressen wollen und sagen, genau so muss es sein. Wir müssen immer schauen, was sagt die Heilige Schrift. Es kann sein, dass ich nicht immer ganz verstehe, weil wir einfach nur dreidimensional denken können. Aber lasst uns offen sein, diesen Gott an die erste Stelle zu setzen, weil er ist die Liebe. Gott segne uns. Amen. Wir beten noch miteinander. Bitte steht auf dazu. Lieber treuer Vater im Himmel, im Namen deines Heiligen, deines Sohnes, danken wir dir, dass wir auch an diesem Sabbatmorgen uns wieder zu dir wenden dürfen. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen, dass unsere Liebe, die du uns in unser Herz hineinschenken möchtest, weil du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, dass wir Lernende bleiben dürfen, was es bedeutet, dich besser verstehen zu lernen. Dich als den Vater, dich als den Sohn und dich als den Heiligen Geist. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir in unserem Studium, das wir auch persönlich immer wieder durch dein Wort durchführen, dass wir immer offen bleiben, von dir lernen können und erleben dürfen, dass allein du derjenige bist, der uns wirkliches Leben schenken kann. Wir möchten dich bitten, sei du auch jetzt gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist, bewahre uns und führe uns jeden Schritt, damit wir näher zu dir kommen als unseren Heiland und Erlöser. Wir danken es dir im Namen Jesu. Amen.